Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
Heute ist Montag, der 11. März 2024. Mein Name ist Pascal Geig und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Heute haben wir für euch das Side-Hustle von Private Equity Firmen, aka Kredite, und den wohl bekanntesten Schulrucksack der Welt. Let's go!
Wir starten die neue Partnerschaft mit Scalable Capital gleich mit einem richtig geilen Angebot. Und zwar kriegt ihr als Neukunde 3 Monate Prime Plus Broker geschenkt. Heißt auf Deutsch, ihr könnt unbegrenzt traden für alle Trades ab 250 Euro. Außerdem kriegt ihr für die ersten 4 Monate über die Baderbank 4% Zinsen pro Jahr, und zwar für eine Summe von bis zu 1 Million. Und ihr kriegt natürlich alle anderen Features der Scalable App, inklusive kompletten Portfolioanalysen, einer unbegrenzten Anzahl an Preisalarmen und. Link zum Angebot gibt's in der Beschreibung oder schaut einfach auf scalable.capital/OAWS vorbei. Aber Achtung, das Angebot gilt nur bis zum 30. April, also beeilt euch.
In den letzten Wochen haben wir aus unserem Wortschatz kein Wort so oft genutzt wie rekordhoch. Und genau da mache ich, wie meine Kollegen Noah und Christoph, heute weiter. Denn am Freitag hat der Bitcoin das erste Mal die Marke von $70.000 überschritten. Damit also ein neues Rekordhoch. Ausnahmsweise gab es am Freitag aber beim DAX kein neues. Der schloss mit einem Minus von 0,2%. Dafür lag der Goldpreis wiederum mit $2.185 auf Rekordniveau. Und der Grund dafür könnte an den am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten liegen. Auf den ersten Blick sahen die nämlich wieder stark aus. Im Februar wurden rund 75.000 Jobs mehr geschaffen als erwartet. Aber die Arbeitslosenquote lag 0,2% höher als gedacht und das Lohnwachstum von 0,1% lag unter den Erwartungen. Deshalb bleiben Analysten beim zweiten Blick davon überzeugt, dass ab Juni wieder Zinssenkungen durch die Fed anstehen könnten. Kommt es dazu, wird Gold als alternative Anlage wieder interessant. Hingegen ganz und gar nicht interessant findet die Börse aktuell HelloFresh. Fast 17 Milliarden Euro waren die während Corona wert. Damals profitierte der Kochboxenlieferant von geschlossenen Restaurants und Angst vor Infektionen. Doch am Freitag ist die Aktie um rund 40% abgeschmiert und so ist nur noch ein Börsenwert von rund 1,2 Milliarden Euro übrig. Grund für den krassen Absturz: Am Freitag hat das Unternehmen seine vorläufigen Zahlen veröffentlicht. Dabei kam heraus, dass der Umsatz im letzten Jahr mit 7,59 Milliarden Euro im Vergleich zu 2022 stagnierte. Doch viel mehr enttäuschte HelloFresh mit seiner Prognose. Bis 2025 wollte der Konzern eigentlich 10 Milliarden Euro umsetzen. Das wird nun als unwahrscheinlich angesehen und es wurde kein neues Ziel formuliert. Zudem rechnen die Berliner damit, dass das operative Ergebnis im laufenden Jahr von 448 Millionen Euro auf bis zu 350 Millionen Euro sinkt. Analysten hingegen haben mit einem Wachstum gerechnet. Zwar wuchs das Geschäft mit Fertigmahlzeiten um 50%, aber das Wachstum kostete viel Geld für Werbung und den Ausbau der Produktion. Die Produktion im sogenannten Ready-to-Eat-Business plant HelloFresh auch weiter auszubauen und möchte das Geschäft zum wichtigsten Geschäftszweig machen. Denn der Umsatz mit Kochboxen soll aktuell im hohen einstelligen Bereich gesunken sein. Noch während der Corona-Pandemie waren die Boxen die Umsatztreiber und Aushängeschild von HelloFresh. Den neuen Kurs der Berliner scheinen viele Investoren nun lieber von der Seitenlinie aus zu beobachten. Schon Donnerstag hatte Costco Wholesale Zahlen für das zweite Quartal berichtet und war mit einem Minus von 8% am Freitag der Verlierer im S&P 500. Der Grund ist auf den ersten Blick der Umsatz. Der ist zwar auf mehr als $58 Milliarden um 6% gestiegen, lag damit aber unterhalb der Erwartungen. Aber ein weiterer Faktor könnte im Geschäftsmodell von Costco liegen. Anders als andere Einzelhandelsketten hat Costco ein Membership-System. Man braucht also ein Abo, um überhaupt in den Markt zu kommen. Die Gebühren dafür machen rund 2% des Umsatzes aus. Doch seit 2017 hat Costco den nicht mehr angehoben und durchschnittlich macht Costco diesen Schritt alle 5,5 Jahre. Entsprechend hoffen Investoren, dass das bald wieder passiert. In jedem Fall nimmt sich Costco aber ein Beispiel an Netflix und hat angekündigt, das Membership-Sharing zu unterbinden. Aber wenigstens einen Gewinner von Freitag habe ich noch für euch. nämlich Gap. Die Fashion-Firma hat am Freitag rund 8% zugelegt. Zwar sank der Umsatz auf Jahressicht um 5%, aber im vierten Quartal ist Gap das erste Mal seit mehr als einem Jahr wieder gewachsen. Abschließend gab es am Wochenende Nachrichten vom viertwertvollsten Konzern der Welt, aka Saudi Aramco. Am Freitag wurde zunächst bekannt, dass der Public Investment Fonds weitere 8% der Anteile am Ölgiganten übernimmt und so hält der saudi-arabische Staatsfonds nun 16%. Am Sonntag gab es dann Zahlen von Aramco für 2023. Wie auch bei anderen Ölkonzernen sackte das Nettoergebnis unter anderem wegen günstigeren Ölpreisen um 25% auf schlanke 121,3 Milliarden Dollar ab. Damit hat man aber dennoch das zweitbeste Ergebnis der Firmengeschichte erzielt, nach dem Rekordjahr 2022. Nur mal zum Vergleich, damit könnte man einmal Boeing kaufen. Zusätzlich steigerte Saudi Aramco trotzdem 2023 die eigene Dividende um 30%. Damit schüttet die Firma rund 98 Milliarden Dollar aus. Künftig wird davon auch der Public Investment Fonds noch mehr profitieren. Bevor ich in unser Office fahre, habe ich ein morgendliches Ritual. Ich packe meinen Rucksack mit Laptop, Essen und ein paar Dingen für den Tag. Ich denke, das machen viele von euch auch und vielleicht packt ihr sogar eure Sachen in den meistverkauften Rucksack der Welt, den Konken von Feja Raven. Die Marke gehört zur schwedischen Firma Phoenix Outdoor und die Geschichte von Phoenix bzw. Feja Raven startet schon 1950. Damals hat der Gründer Arke Nordin im Alter von 14 Jahren seinen ersten Rucksack designt. Der sollte ihm beim Wandern im nördlichen Schweden helfen. Nordin baute dabei eine Holzkonstruktion für den Rucksack, sodass sich das Gewicht gleichmäßig verteilt. Nur 10 Jahre später gründete Nordin seine erste eigene Firma. Erst 1978 kam Nordin auf die Idee für den Konken-Rucksack. Damals soll der Gründer in einer Zeitung gelesen haben, dass 80% der Schweden Rückenprobleme haben, insbesondere aber Kinder. Also stand ein paar Arbeitsstunden später der Konken. Ein einfacher Rucksack mit 2 Taschen und Platz für 2 DIN-A4-Ordner. Konken heißt so viel wie mit sich herumtragen. Schon im zweiten Jahr wurde der Rucksack 30.000 Mal verkauft. Doch bis zum internationalen Durchbruch sollte es noch bis ins Jahr 2008 dauern. Damals passierten 3 Dinge. Zuerst gab es anlässlich des 30-jährigen Jubiläums eine eigene Webseite für den Rucksack. Dazu verkaufte man den Rucksack in 9 Farben und führte ihn schließlich auch in den USA ein. Das wiederum bekamen Modefans mit und machten den Rucksack via Instagram zum viralen Hit. Heute sieht man den Rucksack in nahezu jeder Stadt. Aber hinter Phoenix Outdoor verbirgt sich mehr als nur der Rucksack. Denn neben Feja Raven, was im Übrigen arktischer Fuchs heißt, gehören auch noch die Outdoor-Marken Tierra und Roy Robbins sowie die deutsche Outdoor-Schuhmarke Hangbang zum Konzern. Seit 2014 ist auch der deutsche Outdoor-Einzelhändler Globaltrotter Teil von Phoenix. Aber ähnlich wie die Konkurrenz kämpft auch Phoenix mit weniger Nachfrage. Im abgelaufenen Jahr ist der Umsatz nämlich um fast 3% auf 750 Millionen Euro gesunken. Gründe dafür? Ein wärmerer Winter und Einzelhändler bestellen weniger. Dazu verfolgt Phoenix eine Premium-Strategie und verzichtet auf Rabattaktionen. Eigentlich wollte Phoenix so langfristig jährlich 10% wachsen. An der Börse ist Phoenix aktuell mit rund 750 Millionen Euro bewertet, was dem 9-fachen des erwarteten Gewinns entspricht. Das ist günstiger als der Konkurrent VF Corporation, die Firma hinter The North Face, die mit einem KGV von 13 bewertet wird. Aber beide Firmen plagen die gleichen Probleme.
Backpack, Rucksack, ich bin der Rucksack voll mit Zeug und vielem allerlei. Alles, was du vielleicht brauchst, das habe ich dabei.
Wenn du keine Bank bist und trotzdem Kredite vergibst, dann bist du wahrscheinlich eine Private Equity Firma. Wie das funktioniert, erzählt euch jetzt mein Kollege Noah.
Wer in Firmen an der Börse investiert, sollte auch verstehen, welche Kapitalmärkte es abseits der Börse noch gibt. Deshalb habe ich hier zum Beispiel am 14. Februar über Private-Equity-Firmen wie KKR, Carlyle oder Apollo gesprochen. Die kaufen Firmen komplett auf, optimieren Prozesse und verkaufen sie normalerweise 3 bis 5 Jahre später mit ordentlich Gewinn weiter. Solche PEs sind in den letzten Jahren immer mächtiger geworden und Private-Equity-Fonds haben oft deutlich bessere Renditen als der Gesamtmarkt. Und auch die Private Equity Firmen an der Börse waren in letzter Zeit ziemlich erfolgreich, was aber noch an einem anderen Thema liegt, nämlich Private Credit. Für das Geschäft hat der PE-Investor KKR allein 2023 mehr als 50 Milliarden Dollar an Kapital eingesammelt und vergibt das Geld dann wie eine Bank an verschiedene Firmen. Und auch für Carlyle, Blackstone und andere Private Equity Unternehmen wird das ein immer wichtigerer Teil des Businesses. So richtig entstanden ist der Bereich 2008. Damals wurden Banken härter reguliert und niemand wollte große Risiken eingehen. Also war eine Lücke offen, die die Finanzplayer mit ihren Krediten gefüllt haben. Und sie haben im Vergleich zu Banken einen großen Vorteil. Normalerweise sammeln Private Equity Firmen Geld von Investoren ein, das dann für einige Jahre fix in einem Fonds liegt. Anders als bei Banken muss man also keine Sorge haben, dass es zum Beispiel einen Bankrun gibt und Kunden ihr Geld aus den Girokonten abziehen, das die Bank aber gar nicht mehr hat, weil es in langfristigen Krediten steckt. Dadurch braucht ein Private Credit Fonds auch keine Eigenkapitalquoten, sondern kann das Geld der Investoren einfach 1:1 an Kredite weitergeben und so die Rendite maximieren. Außerdem sind Private Credit Fonds in Sachen Bonität deutlich flexibler. Zum Beispiel nehmen immer mehr Startups Fremdkapital auf, gerade Startups, die noch nie in ihrer Geschichte Gewinne gemacht haben, kriegen aber von den meisten Banken kein Geld, weil sie nicht den Richtlinien entsprechen. Bei Private Credit Fonds gibt's keine Richtlinien. Dafür lassen sich die Anbieter dann aber auch teuer bezahlen. Teilweise liegen die Zinsen bei solchen Krediten bei rund 15%. Solche Renditen kriegt man im Schnitt nicht mal bei Aktien, das Risiko ist aber meistens geringer. Wie gut das ankommt, zeigt schon eine Zahl. Mittlerweile verwalten alle Private Credit Fonds der Welt ein Vermögen von 1.700 Milliarden Dollar. 2015 waren es gerade mal 500 Milliarden. Wer von dem ganzen Trend profitieren will, kann sich wie gesagt mal die großen Private Equity Player anschauen, die alle in dem Markt aktiv sind. Allerdings muss man wissen, dass es auch kritische Stimmen gibt. Denn die Richtlinien bei den ganzen Banken sind ja nicht ohne Grund entstanden. Es entwickelt sich ja also gerade eine schwach regulierte Kreditindustrie, bei der niemand so ganz genau weiß, was abgeht. Und Private Equity Investoren gelten zwar grundsätzlich als smart, aber auch als giergetrieben und könnten so eventuell den ein oder anderen viel zu risikoreichen Deal eingehen.
When the latest petrol prices fuel my private credit crisis, so I know this ain't no way to exist.
Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Morgen übernimmt hier Noah wieder. Alles Gute und ciao, ciao.